Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Sören Brinkmann, guten Abend zu später Stunde an diesem Freitag, an dem der Weg freigemacht wurde für mögliche Zusatzzölle, Sonderzölle, Strafzölle auf chinesische E-Autos. Nun ist es nicht ungewöhnlich, dass die EU solche Zölle auf Importe erhebt. Sie ist zuständig für die Handelspolitik und es gab entsprechende Entscheidungen schon bei Biodiesel, Solarmodulen oder Elektrofahrrädern. Wenn es jetzt aber um die Schlüsselindustrie in Deutschland geht, dann wird hierzulande natürlich ganz genau hingeschaut. Wir beschäftigen uns mit der heutigen Entscheidung in Brüssel gleich ausführlich und hören im Interview die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Sie ist Vorsitzende im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Außerdem geht es in unserer Tageszusammenfassung um einen Gastbeitrag zum russischen Krieg in der Ukraine, der heute hohe Wellen schlägt. Michael Kretschmer, Mario Vogt und Dietmar Woidke wollen eine aktivere diplomatische Rolle Deutschlands, schreiben sie da. Alle drei wollen in ihren Ländern auch Regierungschefs werden oder bleiben. Viele sehen da einen direkten Zusammenhang. Auch dazu mehr. Und dann geht es auch um die Lage im Nahen Osten und die Folgen für die Weltwirtschaft, die Folgen dieser Krisen. Zunächst aber hören wir, wie es zu der Entscheidung über Zölle auf chinesische E-Autos heute in Brüssel gekommen ist. Peter Kapern.
10 Staaten dafür, 5 dagegen und 12 Enthaltungen. So sehen die nüchternen Zahlen nach einem monatelangen Machtkampf um die Einführung von Strafzöllen auf chinesische E-Autos aus. Nicht einmal eine Stunde benötigten die Vertreter der Mitgliedstaaten für diese Entscheidung. Dann konnte Kommissionssprecher Olaf Gill mitteilen:
Today, the European Commission's proposal to impose definitive countervailing duties on imports of battery electric vehicles from China has obtained the necessary support from EU member states for the adoption of tariffs.
Freie Bahn also für die Kommission, deren Strafzollvorschlag damit die notwendige Unterstützung der Mitgliedstaaten erhalten hatte. Nur mit einer qualifizierten Mehrheit hätte die Kommission noch ausgebremst werden können. Doch die hat Bundeskanzler Olaf Scholz mit seinen wenigen Verbündeten Malta, Ungarn, Slowenien und die Slowakei meilenweit verfehlt. Unter Berufung auf seine Richtlinienkompetenz hatte er am Tag vor der entscheidenden Abstimmung sein Kabinett eingenordet und den deutschen Vertreter in Brüssel mit Nein stimmen lassen, was auf teils heftige Kritik stieß. Die EU-Kommission wies darauf hin, dass den Regeln der WTO folgend noch eine Frist bis Monatsende bleibt, um mit den chinesischen Unterhändlern doch noch zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen. Die Position der EU-Kommission wäre aber mit einer Zustimmung Deutschlands gestärkt worden, glaubt Daniel Caspari, Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament, weshalb er zu dem Ergebnis kommt.
In den so wichtigen Verhandlungen mit den Chinesen fällt die deutsche Bundesregierung der Europäischen Kommission in den Rücken.
Die von der Kommission angepeilten Zollsätze bewegen sich zwischen gut 7 und rund 36% für die unterschiedlichen Hersteller. Sie werden auf den allgemeinen Importzoll der EU von 10% aufgeschlagen. Wie hoch der konkrete Zollsatz für die einzelnen E-Auto-Produzenten ausfällt, das hängt zum einen vom Umfang der Subventionen ab, die das jeweilige Unternehmen vom chinesischen Staat erhalten hat. Und andererseits vom Maß seiner Kooperation mit der EU-Kommission bei der Untersuchung dieser Subventionen. Die Brüsseler Behörde folgt, anders als etwa die USA mit ihren 100%igen Aufschlägen, bei der Verhängung der Strafzölle den Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Die legen auch fest, dass die Kommission noch ein paar Wochen Zeit hat, die Zollentscheidung förmlich zu verkünden. Bernd Lange, SPD, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament.
Insofern ist jetzt nicht Ende der Fahnenstange, sondern vielleicht im Oktober der Beginn der harten Verhandlungen mit der chinesischen Seite. Stichtag ist der 30. Oktober.
Bis dahin werde nun rund um die Uhr verhandelt, beteuert die EU-Kommission, die aber gleichzeitig deutlich macht, dass sie auch noch andere Branchen ins Visier nimmt, in denen der chinesische Staat mit Subventionen für eine Marktverzerrung sorgt. Der Stahl- und der Aluminiumbereich, die Halbleiterbranche und die Medizintechnik.
Die Informationen von unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern. Und da haben wir es gehört. Es wird weiter verhandelt, aber die Entscheidung für mögliche Zölle ist erst einmal getroffen worden gegen die deutsche Stimme. Und damit sind wir bei der Bundesregierung, wo man sich auch nicht einig war. Allerdings, wer Führung bestellt, manchmal zeigt der Kanzler, dass doch etwas dran sein könnte an seinem Spruch. Olaf Scholz kann Machtworte sprechen, so wie vor 2 Jahren bei der Laufzeitdebatte um die Atomkraftwerke in Deutschland, so jetzt auch bei der deutschen Haltung zu möglichen Strafzöllen auf chinesische E-Autos. Über die Stimmen und Stimmungen in der Berliner Ampelregierung, Jörg Münchenberg.
Die Mehrheit innerhalb der EU-Staaten für Ausgleichszölle gegen China bedeutet nicht nur eine politische Niederlage für den Kanzler in Brüssel, sondern dürfte auch innerhalb der Ampel für neue Diskussionen sorgen. Denn Olaf Scholz hatte sich per Richtlinienkompetenz gegen kritische Stimmen vor allem aus den Reihen der Grünen durchgesetzt und bei der heutigen Abstimmung mit einem Nein Deutschlands votieren lassen. Der Kanzler will einen möglichen Handelskonflikt mit China nicht riskieren. Das hatte er schon Mitte der Woche auf einer Wirtschaftskonferenz bekräftigt.
Natürlich müssen wir unsere Wirtschaft vor unfairen Handelspraktiken schützen. Es gibt Dispute, auch lang anhaltende Dispute. Unsere Reaktion als EU darf aber nicht dazu führen, dass wir uns selbst schädigen. Deswegen müssen die Verhandlungen mit China in Bezug auf Elektrofahrzeuge weitergehen.
Offenbar hatte das Kanzleramt bis zuletzt gehofft, in Brüssel heute die notwendige Zahl an Stimmen zusammenzubekommen, um die Ausgleichszölle zu verhindern. Am Ende vergeblich. Unterstützung bekommt der Kanzler dennoch von der FDP, die sich sonst eher China-kritisch positioniert. Man brauche eine Verhandlungslösung und nicht einen Handelskrieg, erklärte Finanzminister Christian Lindner auf der sozialen Plattform X. Und im Deutschlandfunk bekräftigte der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Reinhard Huben:
Man sollte eben versuchen, möglichst lange Optionen offen zu halten, um zu einer besseren Lösung zu kommen, als zu Strafzöllen, die dann zu einer Spirale führen, die am Ende beiden Seiten nicht nutzen wird.
Auch die deutschen Autobauer lehnen die möglichen Ausgleichszölle gegen chinesische E-Autos entschieden ab. Von einem fatalen Signal war heute etwa bei BMW die Rede, während wiederum die Präsidentin der Automobilindustrie, Hildegard Müller, ebenfalls im Deutschlandfunk auf die enorme Bedeutung der Exportmärkte verwiesen hatte.
Bei uns hängen 70% der Arbeitsplätze vom Export ab. 3 von 4 Autos werden exportiert. Und in China verkaufen wir 100-mal so viele Autos wie chinesische Unternehmen in Deutschland. Der zweite Punkt ist, es ist ja nicht nur so, dass chinesische Unternehmen mit Zöllen belegt werden, sondern es werden auch deutsche Unternehmen, die in China produzieren, mit Zöllen belegt. Das führt dazu, dass US-amerikanische und auch chinesische Hersteller manchmal mit besseren Zollsätzen belegt werden als europäische Hersteller. Das halten wir für unvernünftig.
Die Grünen wollen diese Einwände nicht gelten lassen, auch wenn Robert Habeck Ausgleichszölle im Prinzip ebenfalls ablehnt. Doch der Wirtschaftsminister hält die entsprechenden Untersuchungen der EU-Kommission zur chinesischen Wettbewerbspolitik durchaus für überzeugend.
Ich glaube, es ist in der Tat belegt, dass China mit Subventionen künstlich über Kapazitäten hochfährt, um Märkte zu übernehmen, aggressiv zu übernehmen.
Darauf aber, so Habeck, müsse die EU mit einer klaren Ansage reagieren. Dafür sei es wiederum notwendig, bei den laufenden Verhandlungen geschlossen aufzutreten und mit einer Stimme zu sprechen. Doch mit seiner Empfehlung, sich bei der Abstimmung in Brüssel der Stimme zu enthalten, konnte sich der Wirtschaftsminister gegenüber dem Kanzler nicht durchsetzen, was wiederum diesem heute eine politische Niederlage beschert hat.
Jörg Münchenberg berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Und wenig überraschend kommt heftige Kritik an den möglichen Strafzöllen heute aus China. Benjamin Eisel aus Peking.
Die Zölle seien unvernünftig und protektionistisch, teilte das Außenministerium in Peking mit, auf Anfrage der ARD in China. Außerdem schadeten die Zölle der Energiewende in der EU und dem Kampf gegen den Klimawandel. China werde weiter auf Dialog setzen, gleichzeitig aber die Interessen chinesischer Unternehmen schützen. Chinas Führung hat bereits Gegenmaßnahmen ins Spiel gebracht. Die EU-Mitgliedsländer haben am Vormittag den Weg für die Zölle freigemacht. Die Bundesregierung hat gegen die Einführung gestimmt. Auch die deutschen Autohersteller, die in der Volksrepublik eng mit Staatskonzernen zusammenarbeiten, haben sich dagegen positioniert. Sie befürchten Nachteile in China, wo sie nach wie vor hauptsächlich Verbrenner verkaufen. Auf dem wichtigsten Einzelmarkt für deutsche Automobilkonzerne haben BMW, Mercedes und der VW-Konzern zuletzt Marktanteile verloren gegenüber chinesischen Wettbewerbern. Diese setzen stärker auf E-Mobilität und Vernetzung mit Smartphones. Außerdem sind sie günstiger. Laut EU-Kommission liegt dies unter anderem an wettbewerbswidrigen Subventionen. Dadurch gäbe es ein Überangebot an E-Autos. Die Preise auf dem Weltmarkt sinken. Die Brüsseler Behörde sieht europäische Autohersteller auf dem EU-Markt benachteiligt. Deshalb werden auf chinesische E-Autos künftig bis zu 35% Sonderzoll draufgeschlagen, zusätzlich zum bisherigen Satz von 10%.
Benjamin Eissel. Und wie groß das Geschäft mit E-Autos in China inzwischen ist, das zeigen die nüchternen Zahlen. In diesem Sommer war dort zum ersten Mal die Mehrzahl der neu zugelassenen Autos E-Autos. Entweder rein batterieelektrische Pkw oder Plug-in-Hybride. Und die Devise für die Zukunft hat die Staatsführung auch schon ausgegeben. Über das gesamte nächste Jahr hinweg soll der Anteil bei mindestens 50% liegen und dann immer weiter steigen. Über die heutige Entscheidung in Brüssel, dass die EU-Kommission zukünftig Zusatzzölle auf Elektroautos aus China erheben darf, habe ich am Abend mit Anna Cavazzini gesprochen, von Bündnis 90 Die Grünen. Seit 2019 sitzt sie im Europaparlament und sie ist dort Vorsitzende im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Guten Abend, Frau Cavazzini.
Schönen guten Abend aus Brüssel.
Können die deutschen Autobauer den chinesischen Markt bald abschreiben?
Nee, gar nicht. Ich glaube, die deutschen Autobauer müssen einfach sich ein bisschen sputen. Wir haben jahrelang die Entwicklung im E-Mobilitätsmarkt verschlafen und man sieht einfach, wie rasant sich dort der Markt entwickelt. Die Chinesinnen und Chinesen haben ja letztes Jahr zu 50% E-Autos gekauft und da hinken einfach die deutschen Autobauer extrem hinterher mit den Angeboten, die oft auch viel zu groß sind. Also insofern ist es so, dass sie den nicht abschreiben können, aber sie müssen sich ranhalten, dass sie mitmachen können bei dem globalen Wettlauf um emissionsfreie Technologien.
Das heißt, sie helfen jetzt den Autobauern, das, was sie verschlafen haben, möglicherweise wieder aufzuholen, indem sie chinesische Autos auf dem europäischen Markt verteuern?
Es ist erstmal so, dass wir eine Situation haben, wo es unlauteren Wettbewerb gibt. China pumpt einfach massive Subventionen in die eigene Automobilindustrie. Andere große Märkte haben bereits ihre Märkte verschlossen oder den Zugang stark eingeschränkt, wie die USA, Türkei, auch Brasilien und Indien haben das angekündigt. Und wenn wir nicht aufpassen als Europäische Union, wir sind einer der offensten Märkte der Welt, das ist an sich gut so, aber wenn wir sozusagen in diesem Foulspiel, was ja China macht, einfach nur naiv an der Seitenlinie stehen und zuschauen, dann wird hier bald die Industrie den Bach runtergehen. Und deswegen ist es richtig, dass wir wirklich WTO-rechtskonform, also das ist im Einklang mit globalen Regeln, China ist auch Mitglied der WTO, hat auch sich diesen Regeln verschrieben, dass wir die anwenden und wenn unlauter Wettbewerb herrscht, die Importe verteuern. Ich finde das richtig.
Im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation, sagen Sie und stellen Sie klar, aber ich würde gerne nochmal auf diese Maßnahmen kommen und daher eben auch meine Frage, ob die deutschen Autobauer den chinesischen Markt abschreiben können demnächst. Denn es gibt ja gerade bei diesen Autobauern viele, die jetzt befürchten, dass es mit den europäischen Zöllen dann gleich auch die Gegenmaßnahmen gibt. Das heißt, deutsche Hersteller werden dann entsprechend es schwer haben auf dem chinesischen Markt.
Als viele der anderen Staaten Zölle eingeführt haben, ist es nicht bisher zu krassen Gegenmaßnahmen von chinesischer Seite gekommen. Es ist aktuell so, dass China damit droht oder teilweise Untersuchungen angeleiert hat im Bereich des Schweinefleischs oder auch des Cognacs. Und man sieht, es sind so Drohgebärden, aber ich vermute nicht, dass China quasi Gegenmaßnahmen, massive Gegenmaßnahmen trifft und wirklich den Zugang für europäische Autohersteller auf dem chinesischen Markt einschränkt, weil sie andererseits ja auch wiederum den europäischen Markt für als Export und Absatzmarkt brauchen. Und auch China hat kein Interesse daran, dass das alles eskaliert. Und ich will nochmal betonen, es ist nicht so, dass die EU-Kommission jetzt hier im stillen Kämmerlein ganz einseitig gesagt hat, ah ja, jetzt machen wir mal Zölle. Nein, es ist ein fast ein Jahr laufendes Verfahren. Es gab unglaublich viel Austausch mit den Herstellern in China, mit der chinesischen Regierung. Es gab wirklich faktenbasierte wissenschaftliche Untersuchungen. Also es ist nicht so, dass man das hier ganz willkürlich gemacht hat, um einen Handelskrieg zu starten, sondern man hat diese Zölle wirklich so festgelegt, dass der Wettbewerb jetzt wieder funktioniert. Und ich glaube schon, dass das die chinesische Seite auch sieht. Es ist auch so, dass weiterhin Verhandlungen laufen. Also, dass diese Zölle jetzt eingeführt worden sind, heißt nicht, dass die Verhandlungen, die auch jetzt schon die letzten Monate liefen, jetzt auf einmal von heute bis morgen sozusagen eingestellt wurden. Nein, falls es doch noch zu einer Verhandlungslösung kommt, und ich glaube, die Zölle stärken unsere Verhandlungsposition als Europäische Union, dann kann man sie auch wieder einstellen.
Auf diesen Punkt der Verhandlungen, die noch weiterlaufen, da kommen wir noch. Ich würde gerne aber noch mal Ihren Parteikollegen zitieren, Robert Habeck. Der spricht ebenso wie Sie auch von Verzerrungen im Markt. Der hat gerade gesagt, dass China eben aggressiv europäische Märkte übernehmen will durch unlautere Subventionen. Hildegard Müller wiederum, die Präsidentin des Automobilverbandes VDA, die hat klargestellt hier im Deutschlandfunk, deutsche Hersteller verkaufen in China 100-mal mehr Autos als umgekehrt Chinesen in Deutschland. Also so groß scheint die Gefahr doch noch nicht zu sein.
Erstens besteht die Gefahr, dass wenn wir jetzt kein Stoppschild setzen, das auch in andere Industriebereiche überschwappt. Und deswegen waren auch ganz viele andere Industriebranchen für diese Ausgleichszölle, weil sie genau das eben fürchten, dass wenn man jetzt einfach den Markt offen lässt und China machen lässt, dass sie dann weiter auch in anderen Bereichen aggressiv vorgehen. Und bei den Solarpanels haben wir auch schon gesehen, was das mit der Industrie in Deutschland, auch in Sachsen zum Beispiel, macht. Und auf der anderen Seite gibt es ja nicht nur die deutsche Automobilindustrie. Sehr viele aus anderen Staaten, zum Beispiel Italien oder auch Frankreich, die schon lange diese Transformation gemacht haben, viel stärker auf E-Autos setzen, viel stärker auf kleine Modelle setzen. Die sind wirklich in Gefahr durch diese Chinesen-Importe und die haben gefordert, dass es diese Ausgleichszölle gibt.
Aber schauen wir auch nochmal auf die deutschen Hersteller. Die deutschen Hersteller, so heißt auch noch ein Argument, werden ja auch getroffen, wenn sie denn in China produzieren durch diese Zölle. Das sind ja gewichtige Argumente. Beglücken Sie die deutschen Autobauer gegen deren Willen?
Also wie gesagt, es gibt nicht nur die deutschen Autobauer in der Europäischen Union. Ich will nochmal klarstellen, und das alle reden ja gerade darüber, dass wir eine europäische Industriepolitik brauchen, dass wir die europäische Wirtschaft wieder in Gang bringen müssen. Wenn wir dann aber wieder nur als Nationalstaat unterwegs sind, wie das leider auch der Bundeskanzler Scholz gemacht hat, der sich sowohl von einem chinesischen Lobbying hat beeindrucken lassen, als auch von der Lobbyarbeit der deutschen Automobilindustrie. Wir müssen auch als Deutschland schauen, was ist das Gesamtinteresse der Europäischen Union. Und ich glaube, es ist im Gesamtinteresse der Europäischen Union, dass wir eine Industriebasis hier halten, dass wir sicherstellen, dass die Industrie sich auch transformieren kann, klimaneutral werden kann und dass wir auch in einem Strang ziehen als Europäische Union und nicht als größter Mitgliedstaat immer unser eigenes Ding machen.
Sie sitzen für die Grünen im Europaparlament, das ist die Klimaschutzpartei. Da müsste Ihnen doch eigentlich jedes neue E-Auto lieb sein, auch wenn es aus China kommt. Die werden jetzt erstmal teurer.
Es ist noch nicht, sage ich mal, Gott gegeben, dass die Hersteller die Preise, die höheren Zölle 1:1 an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterleiten. Die haben aktuell sehr hohe Gewinnmargen, einfach weil es ja auch diese hohen Subventionen in China gibt. Und ich glaube, es besteht gar nicht die Notwendigkeit, dass die automatisch an die Verbraucher weitergegeben werden. Muss man einfach mal beobachten. Ich glaube, dass eben eine gelungene Klimapolitik halt so ein Zweiklang sein kann. Natürlich brauchen wir die Technologie, die muss schnell verbreitet werden. Ganz viele Menschen müssen auf die E-Mobilität umsteigen. Aber ich finde, das kann halt auch nicht auf Kosten der europäischen Industrie sein, dass dann hier die Autohersteller sozusagen pleite gehen. So wie das, wie gesagt, gerade auch im Solarbereich passiert ist. Also wenn wir sagen, wir brauchen eine industrielle Basis in der Europäischen Union, dann müssen wir auch die Instrumente, die uns zur Verfügung stellen, anwenden.
Abschließend gefragt, Sie haben eben die Verhandlungen angesprochen, die noch weiterlaufen. Ende Oktober sollen die Zölle greifen und ich frage jetzt nicht nach einer Prognose, ob sie denn kommen oder nicht, aber ich frage Sie, was müsste denn passieren, damit die Zölle nicht kommen?
Wenn sich China darauf einlässt, dass es bestimmte Ausgleichsmaßnahmen sind, das können zum Beispiel Mindestpreise sein, das könnte aber auch eine Quotenregelung sein, die eben sicherstellt, dass wir nicht überflutet werden von den hochsubventionierten Autos, die dann hier eine unlautere Konkurrenz darstellen. Also wenn sich China auf so etwas einlässt, dann sehe ich schon eine gute Chance, dass die Zölle wieder zurückgenommen werden. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, die Europäische Union hat jetzt eine stärkere Verhandlungsposition als vorher und auch deshalb finde ich die Zölle gut. Deswegen hat sich eben auch der Wirtschaftsminister Robert Habeck dafür ausgesprochen.
Sagt Anna Cavazzini für die Grünen im Europaparlament, dort Vorsitzende im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Danke für das Gespräch.
Alles Gute.
Und dieses Interview mit Anna Cavazzini haben wir heute um 20 Uhr aufgezeichnet. Hier ist der Deutschlandfunk, das war der Tag, gleich 11:30, das Journal vor Mitternacht. Und wir kommen zu einer anderen Entscheidung, die heute auf der europäischen Ebene gefallen ist, beim Europäischen Gerichtshof. Dort haben die Richterinnen und Richter den Schutz von afghanischen Frauen gestärkt, die nach Europa kommen. Sie gelten demnach grundsätzlich als Verfolgte wegen der massiven Repressionen durch das Taliban-Regime in Afghanistan. Damit stehe ihnen in der EU Asyl zu. Max Bauer berichtet.
Es gibt viele Berichte, wie miserabel die Lage für Frauen in Afghanistan ist, Berichte der Europäischen Union und auch der Vereinten Nationen. Seit die Taliban wieder an der Macht sind, sind Frauen in Afghanistan bedroht. Sie werden, nur weil sie Frauen sind, systematisch diskriminiert. Grundlegende politische, wirtschaftliche und soziale Rechte von Mädchen und Frauen werden mit Füßen getreten. Kein Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt, kein Schutz vor männlicher Gewalt und Zwangsverheiratung, kein Sport, kaum medizinische Betreuung. All das zusammengenommen sind Frauen in Afghanistan verfolgt im Sinne des europäischen Asylrechts. Das sagen zwei Frauen, die in Österreich ihr Asylrecht eingeklagt hatten. Die eine war 2015 zusammen mit ihrer Mutter aus Afghanistan geflohen. Als Fluchtgrund gab sie an, ihr Vater habe sie als 14-Jährige gegen ihren Willen verheiraten wollen. Die andere Klägerin ist Jahrgang 2007. Bei ihrem Asylantrag hat sie vorgetragen, dass bei einer Rückkehr in das Land ihre Menschenrechte gefährdet wären. Sie dürfe nicht zur Schule gehen oder arbeiten, aber sie wolle in Freiheit leben und die gleichen Rechte haben wie Männer. Der österreichische Verwaltungsgerichtshof hatte die Fälle dem EuGH vorgelegt. Die zentrale Anfrage an den Europäischen Gerichtshof war, muss man die vielen Diskriminierungen, denen Frauen in Afghanistan ausgesetzt sind, zusammen betrachten? Sind also Frauen aus Afghanistan verfolgt im Sinne des europäischen Asylrechts, weil die Lage für Frauen in Afghanistan generell grundlegende Rechte verletzt? Der Europäische Gerichtshof hat heute ganz im Sinne der Klägerinnen entschieden. Konstantin Ruschka, Juraprofessor an der Evangelischen Hochschule in Freiburg und Asylrechtsexperte, sagt, dass sich der Schutz von Frauen aus Afghanistan nun in ganz Europa verbessere. Der EuGH habe klargestellt,
dass hier eine Gruppenverfolgungssituation gegeben ist, dass also alle Frauen, die die afghanische Staatsangehörigkeit haben, als Flüchtlinge anzuerkennen sind.
Gruppenverfolgungssituation meint, die vielen Diskriminierungen von der fehlenden politischen Teilhabe bis zur Verweigerung von Schulbildung betreffen potenziell alle Frauen in Afghanistan, nur weil sie Frauen sind. Zusammengenommen stellen sie eine systematische Verfolgung dar. Der EuGH wird hier sehr deutlich. Frauen würden offensichtlich die mit der Menschenwürde verbundenen Grundrechte vorenthalten. Daneben betont der Gerichtshof, Zwangsverheiratungen und auch der mangelnde Schutz vor häuslicher Gewalt sind schon für sich allein ein Asylgrund. Und der Gerichtshof geht beim Schutz von Frauen aus Afghanistan noch weiter. Eigentlich muss bei der Prüfung eines Asylantrags nach EU-Recht von der Asylbehörde genau geschaut werden, wie sind die persönlichen Umstände einer Frau in Afghanistan. Darauf kommt es nun aber nicht mehr an. Die Asylbehörden in der EU müssen nicht mehr im Einzelfall feststellen, dass einer Antragstellerin auf Asyl in Afghanistan Verfolgungshandlungen drohen. Es genügt, dass das Geschlecht und die afghanische Staatsangehörigkeit festgestellt werden. Das gelte auch für Asylverfahren in Deutschland, erklärt Asylrechtsexperte Konstantin Ruschka.
Die Folge für das Asylverfahren in Deutschland ist, dass afghanische Frauen, die einen Asylantrag stellen, als Flüchtlinge anerkannt werden müssen, unabhängig davon, wie ihre individuelle Situation ist, solange sie Staatsangehörige von Afghanistan sind.
Weil die Lage für Frauen in Afghanistan deren Menschenwürde verletzt, müssen Frauen von dort nach EU-Recht als asylberechtigt gelten. Eine sehr weitreichende Entscheidung des obersten Europäischen Gerichts, das die Rechte von Frauen aus Afghanistan schützt und es ihnen erleichtert, in der gesamten Europäischen Union Schutz zu bekommen.
Der Europäische Gerichtshof stärkt den Schutz für Frauen aus Afghanistan. Und damit kommen wir zu weiteren Themen in unseren Kurzberichten und einer weiteren Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes. Da ging es um die Frage, wann darf die Polizei die Daten aus einem Smartphone auslesen? Gigi Deppe.
Wenn die Polizei die Daten eines Smartphones ausliest, dann kann das ein schwerer oder sogar ein besonders schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte einer Person sein. Denn die Nachrichten, Fotos und die Frage, welche Internetseiten aufgerufen wurden, lassen sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben dieser Person zu. Trotzdem dürfe der Polizei nicht bei leichteren Straftaten pauschal verboten werden, das Handy auszuwerten. Denn dann bestünde die Gefahr, dass Straftaten nicht mehr effektiv verfolgt werden. Wichtig sei, dass jedes Land in der EU hinreichend präzise festlegt, wann Smartphones ausgelesen werden dürfen. Außerdem müsse immer ein Gericht oder eine andere unabhängige Behörde vorher prüfen, ob die Durchsicht des Handys in der konkreten Situation angemessen ist. Und der Betroffene muss grundsätzlich über das Auslesen informiert werden, jedenfalls dann, wenn das die Ermittlungen nicht mehr stört. In Deutschland entscheiden bereits Richter über die Beschlagnahme von Handys und die Betroffenen werden informiert. Aber nach diesem Urteil muss auch in Deutschland das Gesetz genauer eingrenzen, nämlich die Art der Straftaten festlegen, bei denen das Smartphone überhaupt ausgelesen werden darf. Bis jetzt gibt es da bei uns noch keinerlei Begrenzung.
Informationen von Gigi Deppe. Die FIFA hat vor dem Europäischen Gerichtshof heute eine Niederlage erlitten, womöglich mit weitreichenden Folgen. Bestimmte Transferregeln des Fußball-Weltverbandes verstoßen gegen europäisches Recht, so der EuGH. Kolja Schwarz.
2014 löste der französische Profifußballer Lassane Diarra seinen noch laufenden Vertrag bei Lokomotive Moskau einseitig und ohne triftigen Grund auf. Ein Wechsel zum belgischen Club Charleroi scheiterte, denn der Verein fürchtete harte Sanktionen durch die FIFA. Zum einen droht Vereinen, die vertragsbrüchige Spieler aufnehmen, eine Entschädigung an den Ex-Club zahlen zu müssen. Daneben bekommen diese Vereine eine einjährige Transfersperre, falls sie den wechselnden Spieler zum Vertragsbruch angestiftet haben. Eine solche Anstiftung wurde nach den FIFA-Regeln bisher jedoch einfach vermutet. Darüber hinaus bekam der Spieler keine Freigabe, um für den neuen Verein an Wettbewerben teilzunehmen. Alle diese FIFA-Regeln verstoßen gegen europäisches Recht, so das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Die Regeln gingen über das hinaus, was zur Erreichung der Ordnungsgemäßheit der Fußballwettbewerbe zwischen den Vereinen erforderlich ist. Sanktionen für den neuen Verein darf es nach der Entscheidung wohl allenfalls noch geben, wenn der Club den Spieler tatsächlich zum Vertragsbruch angestiftet hat und die FIFA das beweist.
Zum Abschluss des G7-Innenministertreffens stand heute die Schleuserkriminalität im Fokus. Lisa Weiß.
Ein Aktionsplan soll kommen, um die Schleusungskriminalität zu bekämpfen. Das haben die Innenministerinnen und Innenminister der führenden Industrienationen bei ihrem Treffen in Süditalien beschlossen. Konkret wolle man die Polizei stärken, dabei auch Einheiten ausbilden, die auf die Bekämpfung von Schleusungskriminalität und Menschenhandel spezialisiert sind, sagte Italiens Innenminister Matteo Piantedosi nach dem G7-Treffen in Süditalien. Geplant sei auch, die internationale Zusammenarbeit bei Polizei und Justiz zu stärken, mit den Herkunfts- und Transitländern der Migranten noch mehr zu kooperieren und dabei internationale Organisationen einzubeziehen. Außerdem wollten die G7-Staaten die irreguläre Migration durch Informationskampagnen möglichst aufhalten und gleichzeitig die, wie es Piantedosi nannte, Migrationsströme genauer beobachten. Für Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist Migration eine der Herausforderungen, die die G7-Staaten verbinden.
Insbesondere die Schleusungskriminalität ist sowohl ein großes Thema in den Vereinigten Staaten, Kanada, aber natürlich vor allen Dingen auch in Europa. Und es bedarf internationaler Lösungen und deswegen ist es gut, dass wir diesen Austausch haben.
Es sei wichtig, gemeinsam mit allen G7-Staaten diesem Phänomen und seinen Auswirkungen zu begegnen, so Faeser.
Beim Angriff einer Gang in Haiti sind etliche Menschen getötet worden. Anne Dämmer.
Laut Angaben der Vereinten Nationen sind bei einem Angriff einer Gang mindestens 70 Menschen in Haiti getötet worden. Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf teilte mit, Bandenmitglieder hätten mit automatischen Waffen geschossen. 16 weitere Menschen seien schwer verletzt, 45 Häuser und 34 Fahrzeuge in Brand gesetzt worden. Es habe sich um eine brutale Attacke auf wehrlose Personen gehandelt, erklärte der Ministerpräsident des Karibikstaats Gary Conil auf X. Die Menschen seien mit unbeschreiblicher Brutalität angegriffen worden, teilte die Regierung mit. Seit einigen Monaten bemüht sich eine Sicherheitsmission unter der Führung Kenias um die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung. Allerdings befinden sich bislang nur wenige hundert Polizeikräfte im Land. Haiti ist das ärmste Land des amerikanischen Kontinents. Der Karibikstaat leidet seit Jahren unter der Gewalt bewaffneter Banden. Vor allem die Hauptstadt Port-au-Prince ist betroffen. Das UN-Menschenrechtsbüro orderte erneut mehr Geld und logistische Unterstützung für die multinationale Eingreiftruppe zur Bekämpfung der Bandengewalt in Haiti.
Die Deutsche Bahn erhöht zum Fahrplanwechsel die Preise im Fernverkehr. Mario Bartsch.
Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden sogenannte Flexpreise vom 15. Dezember an durchschnittlich 5,9% teurer, genauso wie Zeitkarten. Der Preis für die Bahncard 100 wird um durchschnittlich 6,6% angehoben. Die Bahn begründet das mit aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und deutlich gestiegenen Kosten, vor allem infolge der jüngsten Tarifabschlüsse für die Beschäftigten. Die Preise für die Bahncard 25 und 50 ändern sich nicht. Auch die Spar- und Supersparpreise sollen den Angaben zufolge stabil bleiben. Gebucht werden können die Tickets für den neuen Fahrplan ab dem 16. Oktober. Bis zum 14. Dezember gelten demnach noch die alten Preise. Erst im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Bahn die Flexpreise angehoben. Darüber hinaus war der Preis für die Bahncard 25 gestiegen. Beides im Schnitt um rund 5%.
Die Bahn erhöht die Preise im Fernverkehr. Die Informationen von Mario Bartsch und wir haben weitere Meldungen aus der Börse. Wir blicken zurück auf den Tag an der Börse und auch da haben die Zölle auf chinesische E-Autos eine Rolle gespielt.
Die Krise in Nahost, Zölle auf E-Autos aus China und Wirtschaftsdaten aus den USA waren die bestimmenden Themen am Aktienmarkt. Dabei konzentrierten sich Anlegerinnen und Anleger am Nachmittag vor allem auf die US-Konjunktur. Die Daten überraschten positiv. Der Wirtschaft ist es gelungen, im September deutlich mehr neue Arbeitsplätze zu schaffen, als erwartet worden war. 254.000 Menschen kamen in Lohn und Brot und damit fast doppelt so viele wie gedacht. Eine gute Nachricht, denn übersetzt in den Börsenerwartungen bedeutet dies, dass der Weg frei ist für weitere Zinssenkungen der US-Notenbank. Die Reaktionen ebenfalls positiv. Der deutsche Aktienindex beendete Tag und Woche mit 0,6% oder 106 Punkten im Plus bei 19.121 Punkten. Deutliche Zugewinne verzeichneten dabei die Aktien von Autoherstellern und Zulieferern. Zwar hat die EU den Weg für Sonderzölle auf E-Autos aus chinesischer Produktion freigemacht, wogegen sich gerade die Deutschen deutlich ausgesprochen hatten, doch setzt man bei den Herstellern und Verbänden und damit auch an der Börse auf eine Kompromisslösung. Bis November sei für Verhandlungen noch Zeit, hieß es. Aktien von VW, Mercedes, BMW und Continental rückten um bis zu 3% vor.
Den Tag an der Börse hat Stefan Wolf zusammengefasst und soweit unsere Kurzberichte. 23.41 Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk. Und da kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Die Hisbollah-Miliz hat heute nach eigenen Angaben im Grenzgebiet zu Israel israelische Truppen angegriffen. Deren Bodenoffensive läuft weiter und auch die Luftangriffe der israelischen Armee im Libanon werden fortgesetzt. Und es zeigt sich, offenbar ist die gesamte Führungsspitze der Hisbollah im Fokus. Moritz Behrendt berichtet.
Die Detonationen waren bis in die Berge außerhalb Beiruts zu hören. Einwohner der libanesischen Hauptstadt erzählen, dass die Einschläge ebenso heftig waren wie beim Bombardement des Hauptquartiers der Hisbollah vor einer Woche. Damals wurde der Anführer der Miliz Hassan Nasrallah getötet. Das Ziel in dieser Nacht war offenbar sein potenzieller Nachfolger Hashem Safi Eddin. Offiziell ernannt war er noch nicht, wie Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, Anfang der Woche betont hat. Wir haben stellvertretende Vorsitzende und es gibt Alternativen für den Fall, dass der Führer in irgendeiner Position ausfällt. Wir werden so bald wie möglich einen Generalsekretär der Partei bestimmen, in den dafür verantwortlichen Gremien. Allerdings sind zahlreiche Mitglieder der Führungsgremien der pro-iranischen Organisation in den letzten Wochen bei israelischen Angriffen getötet worden. Aus der obersten Führungsriege ist kaum noch jemand am Leben. Ein solches Vorgehen hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu beschrieben bei seiner Rede auf der UN-Generalversammlung in New York. Wir haben hochrangige Hisbollah-Kommandeure ausgeschaltet, die nicht nur israelisches, sondern auch amerikanisches und französisches Blut vergossen haben. Und dann haben wir ihre Nachfolger ausgeschaltet und dann die Nachfolger der Nachfolger. Wir werden die Hisbollah dezimieren, bis alle unsere Ziele erreicht sind. Während die libanesische Regierung noch versucht, den Schaden der Bombardierungen der letzten Tage zu ermessen, ist eines klar. In der Bevölkerung verbreiten sie Angst. Immerhin, wir leben, sagt ein Mann in Beirut. Aber wir wissen nicht, wie lange noch. Wir wissen nicht, wann die Raketen unsere Familien treffen können. Sicherheit zu finden, das ist hier zurzeit am schwierigsten. Und eine ältere Frau erzählt, wie sie mit ihrer Angst umgeht. Man macht sich Sorgen, sie könnten hier oder da zuschlagen. Sie könnten dich auch aus Zufall treffen. Das fragen wir uns hier gerade die ganze Zeit. Ich gehe spazieren, damit ich den Schmerz und die Sorge verdrängen kann. Hunderttausende sind im Land weiterhin auf der Flucht. Tag für Tag gibt die israelische Armee neue Warnungen heraus an die Bewohner von Dörfern im Süden und Stadtvierteln in Beirut. Sie sollen ihre Häuser verlassen, sonst sei ihr Leben in Gefahr. Hilfsorganisationen schlagen Alarm. Für viele Vertriebene gäbe es im Libanon keine Unterkünfte mehr.
There are families sleeping rough outside.
Familien schlafen im Freien, mit ihren Habseligkeiten um sie herum. Mit ihren Kindern schlafen sie auf dem Beton, sagt Jennifer Moorhead von Save the Children im Libanon. Mehr als 1 Million Libanesen sind nach Angaben der Vereinten Nationen inzwischen auf der Flucht. Viele von ihnen in Richtung Syrien. Der am häufigsten genutzte Grenzübergang wurde jetzt jedoch geschlossen, nach einem israelischen Angriff auf die Straße zwischen Beirut und Damaskus.
Die Kämpfe im Libanon gehen weiter, auch die Angriffe auf die Hisbollah. Unterdessen ist weiterhin unklar, wie Israel auf den zurückliegenden Raketenangriff aus dem Iran reagieren wird. Irans Religionsführer Khamenei hat den iranischen Angriff auf Israel heute als, Zitat, legitime Handlung verteidigt. Pia Masurczak.
Israelische Kraftwerke und Gasbohranlagen vor der Küste könnten mögliche Ziele der iranischen Streitkräfte sein, sollte Israel den Iran angreifen. Das erklärte ein hochrangiger Kommandeur der Revolutionsgarde. Man werde alle Energiequellen, Anlagen, Raffinerien und Gasfelder ins Visier nehmen, so Ali Fadawi. Beim Freitagsgebet am Vormittag hatte Machthaber Khamenei den Raketenangriff vom Dienstagabend gerechtfertigt. Der Angriff sei nach internationalen Gesetzen legitim und legal. In seiner teils auf Arabisch gehaltenen Predigt rief Khamenei die muslimische Welt zur gemeinsamen Verteidigung auf und ehrte die Verdienste von Hisbollah-Chef Nasrallah. Khamenei hatte am Vormittag das Freitagsgebet in der größten Teheraner Moschee geleitet. Öffentliche Auftritte des 85-Jährigen sind selten, nachdem der hochrangige General Soleimani bei einem US-Drohnenangriff getötet worden war. Der iranische Außenminister Araghchi ist unterdessen in der libanesischen Hauptstadt Beirut eingetroffen. Dabei seien mehrere Tonnen Hilfsgüter übergeben worden. Bei einem Treffen mit Premierminister Mikati habe er betont, wie wichtig diplomatische Bemühungen seien, um die israelischen Aggressionen zu stoppen, hieß es in einem vom iranischen Außenministerium veröffentlichten Statement.
Ja, und die vielfachen Krisen im Nahen Osten, sie treffen nicht nur die Menschen in der Region, insbesondere der Konflikt mit dem Iran und mögliche Angriffe auf die Ölanlagen, wir haben es gerade gehört, könnten auch auf die Weltwirtschaft drücken, wie Mischa Erhardt berichtet.
An den Finanzmärkten herrscht Unsicherheit und der Ölpreis klettert mittlerweile deutlich, seit der Iran Israel angegriffen hat und sich der Krieg im Nahen Osten weiter verschärft. Mittlerweile liegt der Anstieg bei den wichtigsten Ölsorten wie WTI oder der Nordseesorte Brent bei rund 10%.
Ja, der Ölmarkt ist natürlich in der Region besonders sensitiv oder aus Nachrichten aus der Region natürlich besonders volatil, auch in der Reaktion. Also wir sehen die klassischen Reaktionen, die sicheren Assets sind gesucht, wie zum Beispiel Gold. Wir sehen die Angst, also die Volatilität an der Börse steigt an und natürlich auch der Ölpreis ist deutlich gestiegen.
Sagt Tim Oechsner von der Wertpapierhandelsbank Steubing AG. Die Sorge an den Rohstoffmärkten ist, dass ein Vergeltungsschlag Israels auf Ölanlagen im Iran zielen könnte und der Iran damit als Ölproduzent ausfiele. Immerhin fördert der Iran rund 4% des weltweiten Öls und ist viertgrößter Ölproduzent innerhalb des Ölkartells OPEC. Dennoch glaubt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis, dass die Auswirkungen sich in Grenzen halten dürften, auch wenn der Iran als Öllieferant ausfiele.
Man darf eins nicht vergessen. Die USA sind heute der größte Ölförderer der Welt. Das ist ja vor 20 Jahren noch anders gewesen. Da war die Abhängigkeit von der OPEC sehr groß. Wir haben jetzt die Situation, dass die Amerikaner viel fördern. Saudi-Arabien hatte ohnehin schon gesagt, sie wollen mehr fördern und geben diesen Zielpreis von $100 pro Barrel auf. Die können locker in die Lücke hineingehen. Und man darf eins nicht vergessen, der Ölhunger Chinas ist eben auch kleiner geworden, weil die Konjunktur in China eben derzeit nicht so gut läuft.
Die Bedeutung des Iran als Ölförderer ist auch deswegen kleiner geworden, weil das Land seit Jahren mit Wirtschaftssanktionen belegt ist. Dennoch fließt iranisches Öl auf die Weltmärkte, denn das Sanktionsregime hat einige Lücken, die zum Teil auch gewollt sein dürften. Gewichtiger wäre für den Ölmarkt, wenn der Iran infolge des Konfliktes den Öltransport durch die Straße von Hormuz behindert oder gänzlich blockiert. Denn durch diese vergleichsweise leicht zu kontrollierende Passage werden rund 20% des weltweit gehandelten Öls transportiert.
Die Straße von Hormuz, auch die kann betroffen sein, was die Öllieferung betrifft, Stichwort die Houthi-Rebellen, die dort aktiv sind. Aber das wäre kein Beinbruch für die Weltwirtschaft. Aber die Inflationsraten kommen ja gerade runter und da gäbe es an der Front dann wieder mehr Ärger. Und das hätte möglicherweise wieder Auswirkungen auf die Zinsfantasie, die dann begrenzter wäre.
Und genau hier sieht der Kapitalmarktstratege Stefan Risse das größte Risiko, wenn die Ölpreise infolge der Kriege im Nahen Osten weiter ansteigen.
Weil wir eben gerade in diesem Zinssenkungsprozess sind, in diesem Prozess, wo die Inflationsraten nach unten gehen. Wenn sich das umdreht, dann wäre das für die Börsen die größte Auswirkung.
Denn die Zinssenkungen seitens der Europäischen Zentralbank verdanken sich der Tatsache, dass die Inflation wieder deutlich gefallen ist in den vergangenen Monaten. Allerdings ist das vor allem auf wieder fallende Energiepreise zurückzuführen. Sollten die wieder ansteigen, wäre auch ein Ansteigen der Inflation wieder wahrscheinlich. Und das würde die ohnehin stockende Konjunktur gerade hierzulande weiter ausbremsen.
Der Beitrag von Mischa Erhard. Zwei sind schon Ministerpräsidenten, einer will es werden und alle sind dabei wohl abhängig vom BSW, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Das rückt den Gastbeitrag, den die drei heute in der Frankfurter Allgemeinen veröffentlicht haben, in ein besonderes Licht. Michael Kretschmer, Mario Vogt und Dietmar Woidke wollen eine aktivere diplomatische Rolle Deutschlands, um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden. Heute gab es vor allem breite Kritik an diesem Appell und Lob von Sarah Wagenknecht. Christina Nagel berichtet.
Am Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg wurde Wahlsieger Dietmar Woidke gefragt, ob er sich eine Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht vorstellen könne und ob er bereit sei, dafür auch Positionen der SPD aufzugeben. Mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine und die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Der Sozialdemokrat winkte ab. Es gehe bei den Sondierungen um Landespolitik, um Brandenburg.
Das Land Brandenburg hat weder ein eigenes Außenministerium, das werden wir auch in der kommenden Landesregierung nicht haben, und es hat auch kein eigenes Verteidigungsministerium.
Spott, der Sarah Wagenknecht kalt lässt. Aus ihrer Sicht hat Brandenburg im Verbund mit Sachsen und Thüringen durchaus die Möglichkeit, Einfluss auf die Bundespolitik zu nehmen. Über die Parteien und indirekt auch über den Bundesrat. Die BSW-Gründerin bleibt deshalb dabei, dass eine Beteiligung ihrer Partei an den drei Landesregierungen nur dann denkbar ist, wenn diese sich klar positionieren. So wie sie gestern auf der großen Demonstration in Berlin.
Nein zu den US-Raketenplänen, nein zu Kriegen und für Verhandlungen.
Wagenknecht macht Druck und der scheint auch zu wirken. Zumindest würde sich so der etwas überraschend kommende gemeinsame Gastbeitrag der Ministerpräsidenten aus Sachsen und Brandenburg und des CDU-Landeschefs aus Thüringen in einer großen deutschen Tageszeitung erklären. Darin fordern die beiden CDU-Politiker Michael Kretschmer und Mario Vogt und Dietmar Woidke von der SPD die Bundesregierung auf, sich stärker diplomatisch zu engagieren, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Deutschland müsse erkennbarer, mehr und aktiver als Vermittler auftreten, so der Tenor. Zitat:
Um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, braucht es eine starke und geschlossene Allianz. Deutschland und die EU haben diesen Weg noch zu unentschlossen verfolgt.
Eine deutliche Kritik, die Sarah Wagenknecht zufrieden zur Kenntnis nimmt. Endlich werde eine andere Perspektive jenseits der Debatten über weitere Waffenlieferungen aufgezeigt. Aber ist es das wirklich, eine andere Perspektive? Die drei machen sich zwar für einen Waffenstillstand und Verhandlungen stark, aber nicht um jeden Preis. Sie betonen, dass es belastbare Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben müsse, verweisen auf die Charta der Vereinten Nationen und andere internationale Vereinbarungen, die die Grenzen der Ukraine klar definieren, und sie verweisen auch auf Bündnisse und Sicherheit. Es ist ein Plädoyer für mehr Diplomatie, das ein entscheidendes Problem nicht behandelt. Eines, das CDU-Chef Friedrich Merz vor einiger Zeit so zusammenfasste.
Die Äußerungen von Putin bis in den heutigen Tag hinein zeigen, dass er nicht willens ist, sich auf den Weg der Diplomatie zu begeben, so sehr wir ihn alle befürworten.
Um Druck zu machen und die Verhandlungsposition der Ukraine zu stärken, spricht sich der CDU-Chef für weitere Waffenlieferungen aus. Ein Thema, das die drei Landespolitiker in ihrem Gastbeitrag diskret aussparen. Sie stellen aber klar, dass Deutschland durchaus verteidigungsfähig sein müsse. Anders als von BSW-Chefin Wagenknecht gefordert, sprechen sie sich nicht explizit gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen aus. Sie belassen es bei der Kritik, dass man die Pläne hätte besser erklären und breiter hätte diskutieren müssen. Es sind Sätze, die die Parteizentralen von CDU und SPD gerade noch so mittragen können und die vielleicht bei den Sondierungen mit dem BSW helfen.
Und zum Ende dieser Sendung haben wir noch die Presseschau, zusammengestellt von Christiane Abelein, Sprecher Ralf Spengler.
Lebhaft diskutiert in einigen Zeitungen. Von morgen wird ein Appell der Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg, Kretschmer und Woidke, sowie von CDU-Chef Vogt aus Thüringen für eine andere Ukraine-Politik. Die Rheinische Post aus Düsseldorf meint, in Wahrheit sei das ein Plädoyer, ein Liebesbrief an BSW-Chefin Wagenknecht. Kein Wunder, dass die Angebetete entzückt reagiert. Da geht jetzt was. Denn die Botschaften sind die, die Wagenknecht gebetsmühlenartig immer wieder sendet. Mehr Diplomatie, mehr Entschlossenheit hinsichtlich von Verhandlungen, weniger US-Raketen in Deutschland. Moskau wird jubeln. Die Volksstimme aus Magdeburg erinnert: Wie sehr Putin diplomatische Initiativen verhöhnt, hatte erst tags zuvor Kanzler Scholz erfahren müssen. Kein Anschluss unter dieser Nummer, als er mit Putin telefonieren wollte. So dürfte den drei Landesfürsten zwar klar sein, dass sie mit ihrer Aktion dem Frieden keinen Millimeter näher gekommen sind, aber sie haben sich näher an das BSW herangerobbt. Die Süddeutsche Zeitung wundert sich, warum Kretschmer, Vogt und Woidke dem BSW nicht gleichzeitig Grenzen aufgezeigt haben. Denn Wagenknecht braucht die Koalitionen im Osten nicht weniger dringend als Union und SPD. Nur die Regierungsbeteiligung beschert ihrem raketenhaften Aufstieg die nächste Zündung auf dem Weg in die umlaufbaren Bundespolitik. Themenwechsel. Die EU-Mitgliedstaaten haben den Weg freigemacht für zusätzliche Zölle auf Elektroautos aus China. Deutschland allerdings votierte dagegen, nach einem Machtwort von Kanzler Scholz. Der Spiegel erkennt darin eher Machtlosigkeit. Gegenüber Peking hat der Kanzler sich als erpressbarer Juniorpartner gezeigt, der im Zweifel lieber den Kotau wählt. Zudem hat er demonstriert, dass ihm die kurzfristigen Interessen heimischer Autohersteller wichtiger sind als die der EU, die nur geschlossen gegen China bestehen kann. Dass die EU-Kommission gegen unfaire Wettbewerbspraktiken vorgeht, findet die Leipziger Volkszeitung richtig. Doch selbst ohne Subventionen werden chinesische Hersteller wegen ihrer Größe sowie niedrigerer Produktions- und Rohstoffkosten einen gewaltigen Wettbewerbsvorteil haben. Die Branche braucht ein Konzept, um die Folgen sinkender Umsätze in China abzufedern. Ein Kanzler, der das mit Nachdruck einfordert, würde Unternehmen und Beschäftigten mehr helfen als einer, der Pfründe verteidigt, die längst verloren sind. Die Rheinzeitung aus Koblenz dagegen findet Scholz' Entscheidung wirtschaftspolitisch richtig. Mit gegenseitigen Zöllen zu reagieren, hat dem internationalen Handel noch nie geholfen. Nun droht eine weitere Eskalation mit China, das seinerseits mit Zöllen auf europäische Produkte reagieren dürfte, wenn der EU-Kommission bis zum Ende des Monats nicht doch noch eine Verhandlungslösung gelingt.
Vielen Dank an Ralf Spengler. Das war die Presseschau, der Blick in die Kommentarspalten der morgigen Tageszeitungen. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk mit Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht.